Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Katharina Boxler. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie sind so etwas wie die Oscars der Wissenschaft, nur viel nachhaltiger und bloß einmal im Leben zu gewinnen, die Nobelpreise. Im Blitzlichtgewitter und Journalistengeräusper offenbart die Jury der Öffentlichkeit jeweils ihre Wahl und entscheidet so auch über ganze Forscherkarrieren.
Die Nobelversammlung am Karolinska Institut hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin des Jahres 2008 zur Hälfte an Harald Zurhausen für seine Entdeckung der Gebärmutterhalskrebs verursachenden humanen Papillomviren und zur Hälfte an Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier gemeinsam für ihre Entdeckung des menschlichen Immunmangelvirus zu verleihen.
Die Bekanntgabe der Nobelpreisgewinner, in wenigen Sekunden erledigt, hinterlässt neben den glücklichen Geirrten immer auch die herb Enttäuschten. Wer erhält den Nobelpreis, wer geht leer aus? Wir schauen uns die diesjährige Auswahl etwas genauer an. Der wahre Wolf unter den Säugetieren ist der Mensch. Ein globales Inventar der Land- und Meeressäuger zeigt einen dramatischen Artenschwund. Schuld ist der Mensch. Wir hören, was er alles anrichtet. Und dann, sie sind charmant, gerissen und gefährlich. Psychopathen. Es sind Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, die oft unter Kriminellen zu finden ist. Psychopathen kennen kaum Scham, Mitgefühl oder Schuldbewusstsein und es fällt ihnen schwer, aus Erfahrungen zu lernen.
Die Folge ist, dass sie dadurch dann solche Situationen auch nicht vermeiden. Und deswegen machen sie dann immer wieder solche schrecklichen Taten, weil sie natürlich sich gar nicht hineinversetzen können, weder in das Opfer noch in die Konsequenzen ihres eigenen Tuns.
Wie Psychologen aus skrupellosen Menschen sozial verträglichere Zeitgenossen machen wollen. Mehr dazu hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Doch zuerst wollen wir uns jenen Forschenden zuwenden, denen diese Woche das Glück oder die Enttäuschung ihres Lebens widerfahren ist. Jenen Gewinnern oder eben auch Verlierern der begehrten Nobelpreise in Medizin, Physik und Chemie. Mein Kollege Christian Heuss hat die Vergabe der diesjährigen Preise intensiv mitverfolgt. Christian Heuss, der erste Nobelpreis ging diese Woche an eine Medizinerin und zwei Mediziner für die Erforschung des Papilloma und des HI-Virus. Es gab also drei Gewinner auf der Seite der HI-Virus-Forschung, jedoch auch einen großen Verlierer. Robert Gallo, der ebenfalls zu den HIV-Pionierforschern gehört, ging leer aus. Warum? Was ist da eigentlich genau passiert?
Robert Gallo, dieser amerikanische HIV-AIDS-Forscher und der nun ausgezeichnete Franzose Luc Montagnier, die haben sich in den 80er Jahren erbittert gestritten um diesen Titel des Erstentdeckers des HIV-Virus. Da ging es zum einen um die wissenschaftliche Ehre, aber zum anderen eben auch um sehr viel Geld, denn der in den 80er Jahren entwickelte Bluttest, den wir als AIDS-Test kennen, dieser Test war mit Patenten an diese Erstentdeckung des Virus gebunden und dieser AIDS-Test generierte Millionen von Dollar Patentlizenzgebühren für Gallo und seinem National Institute of Health, respektive für Montagnier und dem Pasteur-Institut. Und da war nicht ganz genau klar, wem wie viel Geld zusteht. Und dieser Streit artete dann gar zu einer diplomatischen Krise aus, die der damalige Premier Chirac und der amerikanische Präsident Reagan schließlich auf höchster Ebene schlichten mussten. Und Anwälte einigten sich dann darauf, dass man Gallo und Montagnier als Co-Entdecker bezeichnen darf. Wissenschaftlich, das kann man sagen, heute war bereits Ende der 80er Jahre klar, dass Robert Gallo tatsächlich nicht der Erstentdecker des Virus war. Das waren Montagnier und Françoise Barré-Sinoussi, die nun Ausgezeichneten. Aber man attestierte Gallo trotzdem enorm wichtige Erkenntnisse zu HIV und wie dieses Virus AIDS auslösen kann. Und so hätte man sich durchaus denken können, dass Robert Gallo einen Nobelpreis bekommt.
Das tönt eigentlich so, als hätte das Nobelpreiskomitee einen politischen Entscheid gefällt, als hätte sie Gallo abgestraft, so als Wink mit dem Zaunpfahl an alle anderen Forscher, auch wenn ihr unter Druck steht, arbeitet sauber und fair, sonst blüht euch Ähnliches wie Robert Gallo.
Also tatsächlich hat man Robert Gallo unterstellt, dass er wissenschaftlich auch etwas unlauter gearbeitet hat. Und vielleicht kann man diesen Entscheid nun so interpretieren, wie Sie das gerade gesagt haben. Was Gallo vielleicht zum Verhängnis wurde, war eine Laborprobe mit Blut. Eine Probe, die ursprünglich aus dem Labor von Montagnier stammte. Und aus dieser ersten Probe hat auch Gallo dieses HIV-Virus isoliert. Das hat er aber in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nie so richtig deklariert. Er hat später dann diesen Fehler zwar eingestanden, zugegeben, aber man war sich trotzdem nie ganz sicher, hat er diesen Fehler vorsätzlich oder unabsichtlich begangen. Sein Ruf hat aber sicherlich gelitten und das hat ihm möglicherweise den Nobelpreis gekostet.
Eine Forschertragödie, also wie aus einer Soap-Opera, könnte man denken. Doch wenden wir uns jetzt wieder den Glücklichen zu, den drei Physikern zum Beispiel, die am Dienstag für ihre Erkenntnisse zu Materie und Antimaterie geehrt wurden. Was macht deren Forschung so bedeutsam?
Nun, diese drei Forscher aus Japan oder zumindest mit japanischen Wurzeln, einer ist in der Zwischenzeit Amerikaner, diese drei Forscher haben sich einer so faszinierenden wie letztlich, würde ich sagen, unverständlichen Frage angenommen, einem unverständlichen Problem angenommen, nämlich der Frage, warum die Welt nicht ganz so perfekt ist, wie sie sich die Physiker eigentlich wünschen. Physiker lieben Symmetrien, die Formeln, die diese Welt beschreiben, die das Universum, unsere Naturgesetze beschreiben, die funktionieren alle symmetrisch. Und diese Symmetrie besagt zum Beispiel, dass kurz nach dem Urknall sowohl Materie entstanden sein muss, diese Materie, aus der wir heute bestehen, wie auch Antimaterie. Und glücklicherweise, muss man sagen, ist die Antimaterie dann sehr schnell verschwunden und nur die Materie ist übrig geblieben. Das heißt also, die Symmetrie wurde damals gebrochen und weil diese Symmetrie eben gebrochen wurde, gibt's uns heute, sonst hätten sich Materie und Antimaterie wieder ausgelöscht und von uns wäre nur ein bisschen kosmische Strahlung übrig. Und diese drei Physiker legten nun eigentlich eine theoretische Erklärung, warum eben diese Symmetrie damals gebrochen sein muss. Und diese Überlegungen führten dann letztlich dazu, dass man das Standardmodell der Physik erweitern musste. Sie postulierten nämlich neue Elementarteilchen, die sogenannten Quarks. Und diese Teilchen, die wurden dann später in Beschleunigern auch nachgewiesen. Und letztlich muss man auch sagen, dass die Theorie des Higgs-Teilchens, nachdem man jetzt am CERN in Genf so brennend sucht, das Teilchen, das Masse verleiht, auch diese Theorie ist letztlich auf den Schultern dieser drei Physikern gebaut.
Am Mittwoch nun wurde der letzte der naturwissenschaftlichen Nobelpreise vergeben an ein Trio von Biochemikern. Sie haben es geschafft, dass aus grauen Proteinen hippe, fluoreszierende Gebilde werden. Christian Heuss, was haben wir von diesem Farbenzauber unter dem Mikroskop?
Nun, Sie und ich haben wenig davon, muss man sagen, aber die biomedizinische Forschung, die hat enorm viel von dieser Entdeckung profitiert. Diese drei Chemiker, die haben eigentlich es geschafft, den Bauplan dieser leuchtenden Eiweiße zu isolieren. Der erste hat es entdeckt, ursprünglich dieses Eiweiß, und dann der zweite hat die Idee, eigentlich diesen Bauplan dieser Eiweiße zu nehmen und diesen Bauplan anderen Tieren, anderen Organismen unterzujubeln, und zwar das ganz spezifisch zu tun. Zum Beispiel kann man heute Mäuse züchten, deren Nervenzellen eben dieses hippe Eiweiß, dieses farbige Eiweiß herstellen, und so können Biologen bei diesen Mäusen ganz spezifisch schauen, wie Nervenfasern, wie Nervenzellen sich ausbreiten, wie die auswachsen. Nicht nur das, der eine dieser drei Chemiker hat es geschafft, eben verschiedene Farben dieses Eiweißes zu produzieren. Das heißt, es gibt heute Labororganismen, die ganz unterschiedliche Zelltypen mit verschiedenen Farben markiert haben. Und so kann man biologische Prozesse ganz einfach eigentlich studieren. Und das hat, kann man sagen, die biomedizinische Laborarbeit ziemlich revolutioniert.
Sprechen wir noch kurz über die Nobelpreise an und für sich. Viele Forscher kritteln ja an diesem Preis herum. Er sei in dieser Form nicht mehr zeitgemäß, ist eines der Argumente. Christian Heuss, was spricht aus diesen Worten? Der pure Neid oder eine gerechtfertigte Kritik?
Also das Nobelpreiskomitee gilt als sehr konservativ. Es dauert in der Regel sehr lange, bis ein Preis vergeben wird. Sehr oft sind diese Preisträger schon am Ende ihrer Karriere, und ihrer eigenen wissenschaftlichen Karriere dient der Preis nicht mehr wirklich. In dem Sinn setzt das Nobelpreiskomitee nicht irgendwelche Impulse, auch Forschungsrichtungen in eine gewisse Richtung zu lenken, sondern ehrt einfach große Verdienste. Und das wird schon immer wieder gebrandmarkt. Auf der anderen Seite hat dieser Preis einfach eine unglaublich große Aura. Es lockt das große Preisgeld von 1,6 Millionen Franken, das ganze Ritual im Oktober mit der Verkündigung dieser Preise in dieser Woche und schließlich auch dann die Preisverleihung in Stockholm am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, mit Bankett und König und Medienrummel und eigentlich auch Feiertag in Schweden. Ich glaube, das alles zusammen macht diesen Nobelpreis einfach zu etwas ganz Speziellem.
Die Nobelpreise und ihre implizite Botschaft. Christian Heuss über die Ausgezeichneten und die Abgestraften der diesjährigen Nobelpreise in den Naturwissenschaften. Um Konkurrenz geht es auch in unserem nächsten Beitrag, allerdings um eine Konkurrenz, die vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Seit 1963 führt die Weltnaturschutzunion IUCN rote Listen über den Stand der Gefährdung von Tieren und Pflanzen. Auf einem Kongress in Barcelona diese Woche stellte die IUCN die neuesten Daten vor, darunter auch die erste globale Bestandesaufnahme der Säugetiere seit 1996. Die Studie zeichnet ein erschreckendes Bild. Madeleine Amberger berichtet.
Der tasmanische Teufel wird seinem Namen gerecht. Das Raubbeuteltier ist eine wahre Kämpfernatur. Doch das hilft ihm nicht gegen eine Epidemie von Gesichtskrebs, die die Bestände auf der Insel Tasmanien in den letzten 10 Jahren um mehr als die Hälfte dezimiert hat. Auch um den iberischen Luchs ist es schlecht bestellt. 2 Gruppen von insgesamt höchstens 140 Exemplaren überleben im Südwesten Spaniens mit Mühe und Not. Der Grund: Wildkaninchen, die bevorzugte Beute der Luchse, sind durch eine Serie von Seuchen fast ausgestorben. Das sind nur 2 von vielen Tragödien in der neuesten von der Weltnaturschutzunion IUCN in Auftrag gegebenen globalen Bestandsaufnahme der Land- und Meeressäuger. Rund 1800 Forscher aus 130 Ländern haben 5 Jahre lang an dieser Studie gewerkt. Das betrübliche Ergebnis: von 5482 Säugetierarten sind zwischen 25% und 36%, also etwa jede 4. Art, vom Aussterben bedroht. Andrew Smith, Biologe an der Arizona State University, war mit dem Zusammentragen und der Aufbereitung der Daten befasst.
Ich sag's nicht gerne, aber ich war nicht überrascht. Ich habe in vielen Ländern gearbeitet. Man sieht überall, wie die Lebensräume zerstört und zu viele Tiere getötet werden. Wichtig ist, dass diese Dinge nun durch die Studie in der Öffentlichkeit in den Mittelpunkt gestellt worden sind. Doch für uns Forscher waren diese Ergebnisse nicht unerwartet.
Auch wenn es unwahrscheinlich klingen mag, die Einschätzung der Biologen könnte zu optimistisch ausgefallen sein. Denn für 836 Säugetierarten, also etwa 15%, fehlen ausreichende Daten. Die meisten Wissenslücken, so Andrew Smith, betreffen Meeressäuger.
In den südlichen Ozeanen lebt eine große Gruppe von sogenannten Schnabelwalen. Wir wissen kaum etwas über sie. Das liegt daran, dass die Meere der südlichen Halbkugel kaum erforscht sind. Zudem leben diese Wale in großen Tiefen. Es ist also schwierig, etwas über sie zu erfahren. Das trifft auch auf andere Meeressäuger in diesen Regionen zu. Wir haben nicht einmal genug Daten, um zu bestimmen, wie bedroht sie eigentlich sind.
Die Ursachen für das Artensterben sind wohl bekannt. Fast die Hälfte der Säugetiere leidet unter der Zerstörung ihrer Lebensräume. Dazu kommen etwa rücksichtslose Jagd, krimineller Tierhandel, Umweltverschmutzung, Seuchen und die Folgen des Klimawandels. Je geringer die Verbreitung einer Art, desto gefährdeter ist sie. Und sterben sie aus, ist der Dominoeffekt im ganzen Ökosystem zu spüren. Andrew Smith versucht etwa, die Vernichtung einer Hasenart, der auf dem tibetischen Hochplateau beheimateten Schwarzlippenpfeifhasen, zu verhindern. Vorläufig sind die Tiere noch nicht in Bedrängnis, doch das wird sich bald ändern. Schwarzlippenpfeifhasen werden verteufelt, weil sie den Yaks und Schafen angeblich zu viel Gras wegfressen. Behörden bekämpfen sie auf Flächen von 10.000 Quadratkilometern massiv mit Gift.
Es gibt in dieser Region auf 4.000 Meter Höhe keine Bäume mehr, sondern nur Grasland. Die Pfeifhasen graben Höhlen. Wo die Tiere vergiftet werden, brechen die Höhlen ein. Doch alle Vögel, die auf dem tibetischen Plateau leben, nisten in solchen Höhlen. Ohne Pfeifhasen und ohne deren Höhlen verschwinden also auch die Vögel. Raubtiere wie Bussarde und Eulen, tibetische Füchse und Braunbären jagen alle Pfeifhasen. Wenn ihnen die Beute fehlt, verschwinden auch sie.
Doch die Folgen werden nicht auf das Tierreich beschränkt bleiben. Auch Menschen könnten darunter leiden. Bei monsunbedingten Überschwemmungen wirkt nämlich die durch die Pfeifhasen aufgegrabene Erde wie ein Schwamm. Das Wasser wird aufgesaugt und rinnt nur langsam ab. Ohne Pfeifhasen, prophezeit Andrew Smith, fließt das Wasser ungebremst und würde talabwärts zu schlimmeren Überflutungen als bisher führen. Das Artensterben hat damit direkte Folgen auch auf den Menschen.
Das Inventar der Säugetiere. Madeleine Amberger berichtete über die lange rote Liste bedrohter Säugetiere. Auch in der Schweiz gibt es Arten auf dieser roten Liste. Dazu gehören etwa das Wildkaninchen, der Biber oder der Rothirsch. Und nun zu anderen Neuigkeiten der Woche mit Nachrichten aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Das Down-Syndrom eines ungeborenen Kindes verrät sich im Blut der Mutter. Forscher der Universität Stanford liefern mit dieser Erkenntnis die Grundlage für einen gefahrlosen Down-Syndrom-Test. Die Studie dazu wurde diese Woche im PNAS-Journal veröffentlicht. Mütter, die wissen wollen, ob ihr Kind ein Down-Syndrom hat, mussten sich bisher einer für das ungeborene Baby gefährlichen invasiven Methode unterziehen. Dabei wurde der Mutter eine Nadel durch den Bauch ins Fruchtwasser gestoßen. Einer von 100 Tests löste eine Fehlgeburt aus. Für die neue, sanftere Technik braucht es lediglich eine Blutprobe der Mutter. Die Stanford-Forscher machten sich die Erkenntnis zunutze, dass im Blut der Mutter Schnipsel des Baby-Erbgutes zirkulieren. Im Fall des Down-Syndroms gab es aber lange ein Problem. Anders als bei Erbkrankheiten sind die Gene nicht mutiert, sondern einfach zu viele, und zwar auf dem Chromosom 21. Den US-amerikanischen Forschern gelang es nun, dieses zu viel an Genen zu messen. Die Testergebnisse sind nicht ohne Folgen. 98% der Frauen, deren Test positiv anzeigt, entscheiden sich für eine Abtreibung. Hubble macht Trouble. Das Weltraumteleskop, das in den letzten 10 Jahren so viele faszinierende Bilder aus dem All gesendet hat, schweigt. Und so wie es im Moment aussieht, für längere Zeit. Der US-Raumfahrtbehörde NASA fehlt nämlich das richtige Ersatzteil, damit Hubble wieder fehlerfrei senden kann. Zwar hat die NASA ein solches Ersatzteil auf Lager, wie sich jetzt aber herausgestellt hat, ist es nicht vollkommen identisch programmiert. Nun graben sich die NASA-Mitarbeiter durch Papierstöße, um in nützlicher Frist doch noch ein Hubble-kompatibles Ersatzteil zu konstruieren. Die Servicemission des 10 Jahre alten Star-Teleskops durch die Besatzung eines Space Shuttles dürfte sich daher noch einmal verzögern. Ursprünglich war die Mission bereits für diesen Monat geplant, wurde dann aber auf Februar verschoben. Doch auch dieser Termin, befürchten die NASA-Techniker, sei vermutlich nicht einzuhalten. Gelingt das Update, wird Hubble so gut sehen wie noch nie. Sie waren riesengroß und ihre Essmanieren klitzeklein. Sauropoden, jene Exemplare unter den Sauriern, die bis zu 40 Meter lang und 17 Meter hoch wurden, würgten ihre Nahrung offenbar unzerkaut hinunter. Und das war gut so, sagen uns Forscher der Universitäten Zürich und Bonn. Denn hätten die Tiere ihre Nahrung zerkauen müssen, hätten sie gigantische Mahlzähne und entsprechend große Köpfe gebraucht. Diese aber wären für die langen Hälse schlicht zu schwer gewesen, schreiben die Paläontologen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science. Zudem haben Luftsäcke in den Knochen die Hälse leichter und ein mit zunehmender Größe langsamerer Stoffwechsel die Tiere robuster gemacht. Damit wäre die Frage, warum derartig riesige Tiere überlebensfähig waren, zumindest teilweise geklärt. Das Schlucken ohne Kauen ist übrigens eine evolutionsgeschichtlich altmodische, aber äußerst effiziente Eigenschaft, genauso wie das Eierlegen. Dies, so die Forscher, sei eine energiesparende Methode, um möglichst rasch möglichst viel Nachwuchs hervorzubringen. Nur mit einer solchen speziellen Kombination von alten und modernen Eigenschaften sei es zu erklären, dass die 10 Kilo schweren Schlüpflinge zu 100 Tonnen schweren Kolossen heranwachsen konnten. Sie hören Wissenschaft RS2, wo Neugier genügt. Im letzten Teil der Sendung befassen wir uns mit Menschen, die ganz besondere, für ihre soziale Umgebung oft gefährliche Eigenschaften haben. Sie seifen uns mit ihrem oberflächlichen Charme ein, sie sind gewinnend und manipulieren uns. Sie schrecken vor Grenzüberschreitungen und kriminellen Übergriffen nicht zurück, die Psychopathen. Jene Menschen unter uns, die weder Mitleid noch Einfühlungsvermögen und Furcht kennen. Zwar werden nicht alle von ihnen kriminell, auch wenn sie in ihrem Umfeld oft für viel Leid sorgen, doch sind sie überdurchschnittlich oft unter Kriminellen anzutreffen. Zwischen 3 und 10% der Schwerverbrecher weisen eine schwere psychopathische Persönlichkeitsstörung auf. Die Therapie solcher Menschen ist nicht sehr erfolgversprechend und versagt oft. Psychopathen sind und bleiben sozusagen von Grund auf böse und stellen für die Gesellschaft deshalb ein Risiko dar. Deutsche Wissenschaftler versuchen nun, eine Therapie zu entwickeln, die ähnlich funktioniert wie das sogenannte Biofeedback, eine Art Hirntraining, das bei Krankheiten wie Migräne oder Epilepsie schon lange mit Erfolg eingesetzt wird. Odette Frey berichtet.
Psychopathen ticken anders. Warum, weiß niemand. Vermutlich spielen sowohl die Gene als auch die Umwelt eine Rolle. Klar ist aber, die Andersartigkeit der Psychopathen lässt sich im Gehirn nachweisen. Dank moderner Methoden wie der Magnetresonanztomographie, mit der sich das Gehirn durchleuchten lässt, wissen Neurobiologen heute, wie sich das psychopathische Gehirn vom normalen Gehirn unterscheidet. Nils Bierbaumer, Hirnforscher an der Universität Tübingen.
Es unterscheidet sich vor allem dadurch, dass die Gehirnteile, die Furcht verarbeiten, die also dafür zuständig sind, dass wir bestimmte Dinge nicht tun, weil wir uns vor den Konsequenzen fürchten, dass diese Hirnteile nicht aktiviert werden.
Furcht vor Strafe etwa ist für viele Psychopathen ein unbekanntes Gefühl.
Und die Folge ist, dass die Leute eben dann nicht die Konsequenzen dessen, was sie tun, gar nicht vorhersehen können, gefühlsmäßig. Sie können es zwar verstandesmäßig genau vorhersagen, aber es ist kein Gefühlsteil damit aktiviert. Und die Folge ist, dass sie dadurch dann solche Situationen auch nicht vermeiden. Und deswegen machen sie dann immer wieder solche schrecklichen Taten, weil sie natürlich sich gar nicht hineinversetzen können, weder in das Opfer noch in die Konsequenzen ihres eigenen Tuns.
Mehr Mitgefühl, das wollen Nils Bierbaumer und seine Kollegen psychopathischen Straftätern beibringen. Und zwar mit Biofeedback. Bei der Biofeedback-Methode erhält die Versuchsperson Rückmeldung über eine bestimmte Körperfunktion von sich und lernt so, diese zu regulieren. Das kann zum Beispiel der Pulsschlag sein oder eben die Hirnfunktion. Beim Biofeedback-Training für Psychopathen geht es um die Funktion einer ganz spezifischen Hirnregion, nämlich jener, die bei der Bewertung von Emotionen und bei Angst eine wichtige Rolle spielt.
Wir platzieren sie in einem sogenannten funktionellen Magnetresonanztomogramm-Maschine, die eben diese Hirnteile sichtbar machen kann und deren Aktivität. Und dann zeigen wir dem Patienten seine eigene Hirnaktivität in diesem Hirnteil in Form eines Pfeils oder einer Farbe oder eines Tons. Und der Patient kann den Hirnteil verstärken, die Aktivität oder abschwächen, indem er einfach auf diesen Ton hört oder auf die Farbe schaut. Und wenn er sein Hirnteil zum Beispiel mit einer Vorstellung oder einem Gedanken verstärkt, dann sieht er am Bildschirm sofort die Folge davon.
Die Psychopathen sollen also ihre Empfindungsfähigkeit durch Training steigern. Ähnlich wie ein Sportler die Leistungsfähigkeit seiner Muskeln durch Training erhöht. Erste Tests mit Sexualstraftätern in Tübingen zeigen tatsächlich positive Effekte von Biofeedback. Nach Trainingseinheiten, in denen die Psychopathen ihr Furcht- und Emotionszentrum aktivierten, reagierten sie auf Bilder mit Gewaltszenen deutlich empfindlicher als vorher. Die Veränderung der Gehirnströme veränderte also ihre Gefühlswelt.
Wenn dieser Hirnteil aktiv ist, dann können sie gar nichts anderes als ekel fühlen. Ja, also das, was sie fühlen, kommt ja aus diesen Gehirnteilen. Und wenn die Gehirnteile aktiv sind, dann fühlen sie das. Egal, was sonst passiert. Ja. Der Hirnteil macht ja das Gefühl, nicht das Gefühl, die Hirnaktivität.
Andere Experten auf dem Feld der Psychopathenforschung stehen den Resultaten aus Tübingen jedoch skeptisch gegenüber. Diese seien zwar interessant, doch es sei fraglich, wie lange der Effekt anhalte. Und ob das Biofeedback-Training es tatsächlich schaffe, die Persönlichkeit der Psychopathen grundlegend zu ändern. Frank Urbaniok, Chefarzt des psychiatrisch-psychologischen Dienstes im Justizvollzug des Kantons Zürich, sagt:
Man kann nicht darauf schließen, dass er damit seine grundsätzlichen Fähigkeiten, seine grundsätzliche Ansprechbarkeit geändert hat und schon gar nicht, ob er dann deswegen vielleicht eher von einem kriminellen Vorhaben ablässt, was ja dann auch durch viele andere Faktoren noch zusätzlich determiniert ist. Also wenn jemand als grundsätzliche Einstellung hat, dass er sagt, ich will mein Geld auf illegale Weise beschaffen und ich überfalle auch eine Bank dafür, dann ist das eine starke Motivation und dann wird das nicht die Situation sein, in der er Empathie mobilisieren wird.
In den Tübinger Experimenten wollten die Psychopathen tatsächlich gefühlvoll sein, wenigstens für den Zeitraum des Experiments. Der Grund: Die Forscher bezahlten sie dafür, dass sie an den Experimenten teilnahmen. Und je besser der Trainingseffekt, desto mehr Geld erhielten sie. Auch der Neuropsychologe James Blair vom Staatlichen Forschungsinstitut für geistige Gesundheit in den USA ist vorerst skeptisch in Sachen Biofeedback für Psychopathen.
Biofeedback has worked in other disorders where people have to learn to be better at regulating their emotional states.
Bei anderen Störungen hat Biofeedback funktioniert, und zwar bei solchen Störungen, bei denen die Menschen lernen müssen, ihre emotionale Reaktion auf einen Reiz zu dämpfen. Doch bei den Psychopathen ist das Problem genau das Gegenteil. Bei ihnen ist es ja so, dass das emotionale System eben nicht so empfindlich reagiert, wie es eigentlich sollte.
Trotz seiner Skepsis verfolgt James Blair die Arbeit der Tübinger mit großem Interesse.
Es wird interessant sein zu sehen, wie diese Forschung weitergeht. Die bisherigen Resultate scheinen durchaus anregend zu sein. Und eigentlich hoffe ich, dass ich Unrecht habe und die deutschen Forscher recht. Denn es wäre sehr nützlich, wenn wir eine Therapie hätten, die bei Psychopathen wirkt.
Nils Bierbaumer will seine Forschung Schritt für Schritt vorantreiben. Als nächstes sei es wichtig, die Testsituation möglichst realitätsnah zu gestalten.
In Zukunft muss man natürlich dann, da wir Sexualstraftäter sind, muss man sie mit den Objekten ihrer Lust, nämlich den Frauen, konfrontieren und schauen, dass dann dieser Hirnteil aktiviert wird, der dann ihnen sagt, na, das darf man nicht, die Frau will das ja gar nicht. Ja, und das muss man dann wirklich trainieren. Das kann man nicht im Labor machen, das muss man möglichst realitätsnah machen in Zukunft.
Ob daraus eines Tages eine wirksame Biofeedback-Therapie wird, das steht in den Sternen. Doch alle drei Experten sind sich einig, dass die Erforschung des Gehirns eines Tages wertvolle Erkenntnisse für die Behandlung von Psychopathen liefern könnte, etwa auch für die Entwicklung von Medikamenten.
What we're going to have is a combination of pharmacotherapy, so drug agents that will help the brain systems work better.
Was wir in Zukunft hoffentlich haben werden, ist eine Kombination von einerseits Medikamenten, die dem Hirn helfen, besser zu funktionieren, und andererseits Psychotherapie, um diesen Menschen die sozialen Erfahrungen und das soziale Wissen, das sie verpasst haben, zu verschaffen.
Eine einzige Wundertherapie, sei es ein Medikament, Biofeedback oder Psychotherapie, wird es bei einer solch komplexen Störung wie der Psychopathie nie geben, sagt Frank Urbaniok.
Immer wenn man geglaubt hat, man hat Patentrezepte oder man hat die eine Pille oder das eine Verfahren, schnelle Verfahren, und damit ist ein Mensch geändert, das hat sich bisher nicht bewahrheitet, und ich zweifle auch daran, dass das in Zukunft so etwas geben wird.
Psychopathie, eine hartnäckige Störung mit oft schrecklichen Folgen. Sie hörten einen Beitrag von Odette Frey. Psychopathen, darin sind sich Psychopathie-Experten übrigens einig, sind nicht nur in Gefängnissen überzufällig häufig zu finden. Anzutreffen sind sie bevorzugt auch auf Chefetagen, auf dem politischen Parkett und im Börsenring. Überall dort also, wo spitze Ellbogen, kompromissloses Wetteifern, oberflächlicher Charme und Handeln ohne Furcht vor den Konsequenzen zum Erfolg verhelfen können. Und damit sind wir am Ende des Wissenschaftsmagazins Wissenschaft DRS2. Redaktion Christian Heuss, Moderation Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, wir erwarten Sie nächste Woche wieder, wie immer samstags 12.40 Uhr auf DRS2, in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 News oder rund um die Uhr mit Beiträgen, weiterführenden Links und Podcast-Angeboten unter wissenschaft.drs.ch.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.